Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken, die schon fast traditionelle Sonderfolge vom Fondskongress 2019. Wir beschreiben die Folge einfach mal mit Fondskongress 2019 Impressionen. Bei uns im Studio neben mir im frühen Morgen sitzt der Thorsten Perschmann aus unserem Team von Drescher & Cie. Wir haben den ersten Messetag hinter uns gebracht gestern und während der ein oder andere jetzt um diese Uhrzeit heute Morgen um 7:30 am zweiten Messetag sich noch von den Netzwerken des Abends vorher erholen muss, sind wir zeitig zu Bett gegangen, früh aufgestanden, sitzen mit einer Tasse Kaffee hier und wollen mal unsere ersten Eindrücke vom ersten Messetag, so wie wir das schon zweimal gemacht haben, hier mal darstellen. Ja, Thorsten, dein Eindruck gestern, wir haben ja die Hälfte des Tages jeweils bei uns im Studio verbracht, in Interviews mit Fondsmanagern hier im Leonardo Hotel und waren den restlichen halben Tag auf der Veranstaltung drüben. Was waren so deine Eindrücke?
Ja, moin moin. Also in meiner Stimme hört man, dass ich wohl doch nicht ganz so zeitig im Bett war. Meine Eindrücke sind ziemlich konträr zu dem, was wir im letzten Jahr besprochen haben. Also im letzten Jahr waren wir beide der Meinung, dass wir eine leicht überschäumende Euphorie in den Messehallen gespürt haben und ein Makler sagte damals, oh, das ist alles toll und die Märkte machen das, was ich will. Märkte machen eigentlich nie das, was man will, sondern sie machen das, was sie halt machen. Und es war zum Anfassen, dass wir irgendwo so ein bisschen am Zenit sind, was Kapitalmarkt und solche Dinge angeht, zumindest aus meiner Meinung damals. So ist es auch gekommen und deswegen ist dieser Fondskongress 2019 was anderes als der 2018er. Andere Themen? Ich denke mal, der ein oder andere Messestand hat das Erfordernis, dass die Betreuer vor Ort sehr frustrationstolerant sein müssen, weil sie doch ganz schön Lack kriegen von dem einen oder anderen. Das hat es im letzten Jahr nicht so gegeben, aber man muss schon, wenn man Multi-Asset macht und jetzt ganz schön unter Wasser ist, auch hier einstecken. Und nicht zu vergessen, es werden neue Themen hier nach vorne gebracht von dem, in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen was zu hören war, aber noch nicht in der Vehemenz. Können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Thema Nachhaltigkeit. Man kommt nicht durch einen Flur durch, ohne das an einem oder anderen Ende aufzuschnappen, das gerade drüber gesprochen wird.
Und wie immer haben es alle schon immer gemacht und haben eine Expertise, die so weit zurückreicht, dass wir das alles gar nicht nachvollziehen können. aber vielleicht nochmal zu der Frage, wann bist du ins Bett gekommen? Das ist ein Punkt, den ich gerne aufgreife. Wir sind ja mehr oder weniger zeitgleich auf unsere Zimmer gegangen und wenn ich auf die Uhr geguckt habe, dann war das irgendwie so 11:45. Aber, und das ist der Punkt, warum ich das sage, wir werden halt alle älter
ja.
Und dementsprechend kommt dir das so vor. Früher wärst du wahrscheinlich irgendwie um 4 ins Bett gegangen und hättest gesagt, das war relativ früh am Abend, ich hätte auch noch bis 6 gehen können. Ich sage das deshalb, weil mit Blick auf den Kongress, wenn ich mir das anschaue, der ein oder andere hat mir gestern auch gesagt, es kommt ihm vor, als wenn weniger Leute da sind. Und dann habe ich gesagt, ja, das mag durchaus sein, was nebenbei bemerkt der Qualität der Besuchermenge überhaupt keinen Abbruch leistet, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass wir alle älter geworden sind. Der ein oder andere ist schon gar nicht mehr da und diese Branche hat, wenn man sich da umguckt, immer mehr Herren auch ohne Haare schon oder auf jeden Fall mit Grau. Bei den Gorilla nennt man das, glaube ich, Silberrücken,
die sich da
rumtreiben. Und man erkennt einfach, dass diese Industrie nicht nur, wie der ein oder andere mit Blick auf Gender sagt, es gibt zu wenig Frauen, sondern das, was man auf jeden Fall feststellt, ist, es gibt zu wenig Nachwuchs. Also wenn ich selber früher so der Benjamin war, jetzt wo ich auf die 50 zugehe, merke ich einfach, wenn ich mich umgucke, ja, die anderen sind mit mir auch gealtert und man muss da fair genug sein, das auch einzuräumen. In dieser Industrie sieht man, dass sie auf jeden Fall ein Nachwuchsproblem hat. Ob das mit Blick in die Zukunft, wenn sich die Geschäftsmodelle verändern, nicht was ist, was anderweitig auch gekommen wäre, das mag sein. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck für mich, dass die Attraktivität dieses Berufsstandes, dieser Tätigkeit, ein freier Berater zu sein oder ein Berater in einer Bank zu sein, dass das nicht das ist, was irgendwie den jungen Absolventen einer Wirtschaftsuniversität derzeit so richtig anprickelt. Da habe ich den Eindruck, kann mancher was Besseres damit zu machen. Aber das nur, weil du eben gesagt hast,
lass mich kurz noch was dazu sagen. Ach, einmal im Jahr ein bisschen belegte Stimme zu haben, ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Für die, die den Fondskongress jetzt nicht selber besucht haben, die müssen nicht den Eindruck kriegen, dass diese Messehallen leer sind. Also ja, es mag etwas weniger sein, aber es ist immer noch eine sehr, sehr gut besuchte Messe. Und durch den einen oder anderen Gang kam man morgen, gestern Morgen auch nur mit Mühe durch. Also wir sind weit davon entfernt, dass hier keine großartige Veranstaltung ist. Mir ist aufgefallen, also erstens IFA, wir haben die anderen Zeiten erlebt. Auch was Verdienste angeht, was in der Fondsindustrie mit Fondsvermittlung mal verdient wurde, sind wir weit davon entfernt. Wir haben Regulierung gekriegt und der ein oder anderen hat es dann, ich kenne auch einige, die haben einen Laden aufgemacht und sind überhaupt in der Branche nicht mehr tätig. Das jüngere Publikum, wenn man dann so guckt auf das Namensschild und sowas, ich habe relativ viele Banker gesehen, Volksbanker, also junge Leute, Anfang 20, Mitte 20, allerdings nicht mehr irgendwas auf dem Schild, was mit freier Finanzvertrieb oder so zu tun hat, sondern das ist Bankwesen. Und ansonsten die Urgesteine, ja, aber ich sag mal, die Branche, aus der wir selber, also ich selber komme, du auch so ein bisschen mit verhaftet bist seit Jahrzehnten, die hat irgendwo die besten Zeiten hinter sich und das sieht man auch, dass die Anzahl derjenigen, die daherkommen, abnehmend ist. Das ist so.
Nee, ist eine Wahrnehmung, die ich durchaus bestätigen kann. Also natürlich eine gut besuchte Veranstaltung, aber man stellt eben auch fest, dass es den einen oder anderen vermutlich auch mit seinem Geschäftsmodell bei der Frage, ist das eigentlich noch effizient, was ich mache, auch aus dem Markt herausgespült hat. Und deshalb, ich habe von vielen Städten gehört, dass mir da die Leute gesagt haben, die Gespräche, die wir hier geführt haben, sind auf hohem Niveau. Ja. Also es ist vielleicht auch so, dass diese Jäger und Sammler, die früher solche Kongresse vielfach heimgesucht haben, dass es vielleicht auch gar nicht schlimm ist, dass die nicht mehr da sind und dass man sich jetzt doch wieder mehr über Fonds unterhält, als die Frage, haben Sie noch Kugelschreiber, die ich mitnehmen kann. Also so eine gewisse Versachlichung muss der ganzen Sache ja auch nicht abdrücken.
Nee, das Wording ändert sich zum Teil. Gestern kam einer auf mich zu und sagte ganz stolz, ich habe jetzt eine Dimensional-Lizenz. Ich denke, oh, früher hat es einen Zeichnungsschein gebraucht. Heute brauchst du, um in einem Club mitmachen zu dürfen, eine Lizenz für passive Fonds. Also so ändert sich das. Fand ich ganz spannend, dass auch die Sprache, der Sprachgebrauch und sowas, wer weiß noch, was ein Zeichnungsschein ist. Ich meine, musst du mal suchen, wenn du diesen Begriff benutzt, ob das jeder noch weiß, was es überhaupt ist. Also von daher ist die Zusammenkunft hier immer spannend, dass man nicht ganz hinten runterfällt mit seinen alten Erkenntnissen. Aber auch, wir können ja mal so ein bisschen über Produktentwicklung sprechen. Nicht nur Leute, die vertreiben, sondern auch, was gibt es hier zu sehen. Ich kann mal eins sagen, was hier in den letzten 10 Jahren, ist ja jetzt nicht kein Geheimnis, dass ich mit dieser Bitcoin-Geschichte da durch Zufall schon 2012 irgendwie reingeraten bin und dann dieses ganze Rauf und Runter und diese Riesenhosse da mitgemacht hat. Es gab nur einen einzigen Fondskongress, wo Krypto mal eine Rolle gespielt hat. Und wo man irgendwo das immer im Ohr hat, egal mal wohin. Das war letztes Jahr. Ich habe es dieses Jahr nicht einmal gehört. Also weder, dass es jemand beklagt hat, dass das runtergegangen ist, noch, sondern ich habe es gar nicht gehört. Das ist wieder non-existent. Also wie es vorher war, Krypto ist quasi wieder aus den Köpfen innerhalb von 12 Monaten verschwunden, während das vor 12 Monaten eigentlich in jedem, selbst Fondsmanager wurden gefragt, ob sie da was machen. Das ist mir so aufgefallen, das ist komplett wieder weg.
Wobei natürlich die Frage wäre, ob das auch schon wieder ein hilfreicher Kontraindikator ist, zu sagen, ja, dann kann man sich schon fast wieder angucken. Aber ich muss sagen, Krypto habe ich gestern auch nicht gehört, aber den Begriff Blockchain, der ist natürlich schon 2-3 Mal gefallen als Technologie. Auch hin mit der Frage, dann darf man ja gespannt sein. Du hast eben gesagt, wer weiß noch, was ein Zeichnungsschein ist. Das Handeln von Fonds über Blockchain, da entstehen ja auch völlig neue Wege des Handels und deshalb so oder so. Teile werden uns da in Zukunft in dieser Industrie mit begleiten und werden sie auch ganz klar verändern. Aber du hast es eben selber gesagt, das eine oder andere Thema, das letztes Jahr gespielt worden ist, ist vielleicht jetzt dieses Jahr nicht so wahrnehmbar und andere Themen stehen dann im Vordergrund. Du hast die Nachhaltigkeit angesprochen. Mhm. Das ist natürlich eines der ganz, ganz großen Themen. Dazu vielleicht ein kleiner Ausflug. Wir hatten gestern hier im Studio Thomas Richter, den Bundesgeschäftsführer vom Deutschen Fondsverband. Und ich habe ihn unter anderem gefragt im Interview mit Blick auf den Sustainable Action Plan der Europäischen Union und quasi Vorgaben geben zu wollen für Definitionen im Bereich nachhaltige Finanzprodukte und die ganze Branche in diese Richtung zu bewegen, was so die Ansichten des Verbandes und der Anbieter zu dem Thema sind. Und da hat er ganz klar gesagt, dass sie eigentlich sich darüber freuen, dass es den Versuch gibt, da Definitionen und auch Standards zu besprechen. Was aber natürlich die große Sorge dabei die Frage ist, erstens, wer will definieren, was richtig ist? Und zum Zweiten, es muss eine Unabhängigkeit in der Anlageentscheidung auch zukünftig geben. Sie sorgen sich alle darum, dass es regulatorisch so weit gehen könnte, dass in die einzelne Anlageentscheidung nach dem Motto, darf ich das Instrument A oder B wählen, darf ich die Aktie C oder D wählen, dass da Vorgaben gemacht werden, in dem Filter quasi vorgeschrieben werden, da sorgt man sich schon sehr drum. Und ich muss sagen, ich bin ja ein großer Freund der Nachhaltigkeit. Das ist durchaus jedem in der Branche bewusst, der seit 20 Jahren ein bisschen vielleicht auch das schaut, was wir bei Drescher und Sie tun. Sustainability-Kongress und andere Dinge, wir haben es angetrieben. Aber, das muss ich auch dazu sagen, ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn der ein oder andere die Sorge hat, dass man da am Ende es auch übertreiben könnte. Denn wenn man so Dinge sieht wie erste Überlegungen, Green Bonds, bilanziell, durchaus als zu bevorzugendes Instrument zu sehen oder bilanziell dann eben besonders herauszustreichen und dem ein höheres Gewicht zu geben. Das sind natürlich Dinge, wo man schon sagen muss, da wird's dann vielleicht auch etwas einseitig. Da muss man auch aufpassen. Also grundsätzlich den Trend hin zur Nachhaltigkeit, den wird man auch nicht aufhalten können. Wenn man sich anschaut, wer jetzt mit Institutionellen in Deutschland, seien sie Pensionskassen, seien sie Versorgungswerke, wer mit denen ins Geschäft kommen will, der muss denen für ihre Reporting-Pflichten, die sie ja jetzt haben, muss er ihnen entsprechend auch zuliefern. Und das ist natürlich was, wo man sagen muss, da müssen sich dann auch alle mit ihren Produkten irgendwie darauf einstellen. Da kann man nicht einfach sagen, ich bin hier auf meiner Insel der Glückseligen und ich mache es anders. Da gibt es den großen Zwang, den großen Druck der Gruppe. Dem werden sich die meisten da auch anpassen müssen.
Also ich habe gestern 15 Einzelinterviews gehabt, plus die Eindrücke aus der Messehalle. Nachhaltigkeit, man sagt ja, welches ist das Thema, was dir besonders jetzt Dings, würde ich sagen, ja, Nachhaltigkeit, das ist mir immer über den Weg gelaufen. Und die Welle, das ist aus meiner Sicht, das ist wieder eine Welle. Wir haben die Multi-Asset-Welle gehabt, die App jetzt ab, weil Multi-Asset in vielen Ausprägungen eben nicht übers Wasser gehen kann. Manche schon, die meisten nicht. So ein bisschen Entzauberung, die können ja doch nicht. Jetzt kommt die nächste Welle, kommt gar nicht Performance getrieben, nach dem Motto, die können irgendwie in jeder Marktphase irgendwas machen, sondern kommt von einem anderen Ansatz, nämlich Nachhaltigkeit. So, wenn man sagt, jetzt brauchen wir erstmal breite Nachhaltigkeitsfonds oder einen Aktienfonds, der nachhaltig, den Manager des Ethikfonds, 33 Jahre alt, es gibt ja wirklich schon alte Ansätze, die sowas machen, so wirklich neu ist es ja nicht. Aber ich hatte hier auch schon Spezialitäten. Wir machen jetzt nachhaltige Wandelanleihen, Auflage von einem nachhaltigen nachhaltiger Rohstoffaktienfonds, der auch, also wir sind jetzt schon im Thema Nachhaltigkeit schon wieder bei der Besetzung von Nischen und wie schnell das geht. Also du bist auf der Agenda und schon werden die Nischen besetzt und es gibt wahrscheinlich jede Vorausprägung, die wir uns irgendwie vorstellen können, anschließend noch mit grünen Optionen und grünen Futures und was man sich sonst noch alles ausdenken kann, damit Derivate dann auch noch nachhaltig sind. Diese Industrie ist wirklich innovativ und wahnsinnig schnell. Da braucht es kein Jahr und wir haben wirklich alle Nischen wieder besetzt mit allem, mit einem neuen Label drauf.
Sprechen wir nochmal über Stimmungsbilder. Du hattest das eben angesprochen. Letztes Jahr war die Stimmung nach dem ja doch sehr gut gelaufenen Januar ja dann sehr euphorisch eigentlich für das Jahr und es kam schlechter. In dem Jahr davor war die Stimmung, ich erinnere mich da, 2016 und 2017 war es ja eher so, dass es da eine sehr negative Grundstimmung gab und dann war ja das Jahr 2017 durchaus ein gutes per Saldo. Würde ich sagen, ist das im Augenblick, wenn ich mir hier so die verschiedenen Workshops mal angeschaut habe oder auch die Interviews, zeugt das eher so jetzt so ein bisschen von der Verunsicherung.
Aus meiner Sicht ist es nicht schlimm genug. Also ich glaube, wenn man das hier über Jahrzehnte betreibt, die Spitzen konnte man hier in Mannheim abgreifen. Also wenn man ich meine, das ist eine primitive Messung, das ist ja, würde jeder mit dem Kopf schütteln, aber so einfach von der Stimmung her, 2000 war das Top zum Anfassen, 2007 war das Top zum Anfassen und letztes Jahr waren wir uns auch einig, wir sind irgendwo in der Nähe, dass es unangenehm wird. Das war auch richtig. So, haben wir die Böden auch getroffen. 2002 war der Boden hier zum Anfassen, du konntest in manchen Messehallen konntest du Fußball spielen, so viel war hier los. 2008 brauchen wir nicht drüber zu reden, 2009, 2011, das war immer noch, also das war schon heftig. Ist es dieses Jahr heftig?
Nein.
Weit davon entfernt.
Nein, das würde ich auch so sehen. Und deshalb habe ich gesagt, diese Verunsicherung und nicht im Sinne von schlechte Erwartungen oder so. Wenn ich an eine Runde denke, wo wir beide auch vorgestern bei der Vorabendveranstaltung schon waren, wo es dann hieß, wir sind nicht optimistisch und wir sind auch nicht pessimistisch, Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass alle versuchen, das Stimmungsbild in der Weise zu beschreiben, die Stimmung ist schlechter als die Lage. Es ist schon das meiste in den Märkten eingepreist und wir können da jetzt auf dem Niveau eher positiv überrascht werden. Aber wenn jemand solche Aussagen prägt, dann habe ich manchmal den Eindruck, dann guckt er auch schnell, ob irgendwo andere wohlwollend nicken, weil sie dieselbe Erwartung haben. Alle versuchen sich auch so ein bisschen Halt zu geben in dem, was da derzeit gerade ist. Viele geopolitische Verunsicherungen, die in den Märkten auch drin ist. Und da merkt man schon, dass manches da auch für Verunsicherungen spricht.
Mal ganz ehrlich, Kollege, wie viel pessimistische Fondsmanager hast du in deinem Leben schon interviewt, wo einer hingesetzt hat, ey, das sieht so schlimm aus. Wer macht denn das, wenn er keine Assets verlieren will? Per se, wenn du auf Assets sitzt, kannst du keine richtig schlechte Prognose machen, weil du Gefahr läufst, dass sie dir die Assets wegziehen. Also von daher kommt hier immer so ein positiver Bias weg. Was ich mir nicht vorstellen kann, wir haben wirklich 10 Jahre, aus meiner Sicht 10 Jahre, eine absolute Ausnahme-Kapitalmarktsituation gehabt. Der Zins auf Null, Beta im Aktienmarkt ohne Ende, fast in jeder Nische. Und jetzt soll das Ganze mal in 8 oder bis 9 Monaten rauskorrigiert sein und der nächste Ausschwung steht vor der Tür. Also dann haben wir wirklich ein Szenario, wo man sagt, okay, man muss sich die ganze Kapitalmarktgeschichte abgewöhnen, das ist ja halt jetzt so. Mich würde das muss ja nicht immer den riesen Bärenmarkt geben, aber wenn mal 3 Jahre Flaute ist und ein Kunde mit seinem Multi-Asset-Fonds 3 Jahre einen Kontoauszug bekommt, wo es nicht gestiegen ist, aber trotzdem Geld gekostet hat, ist die Stimmung hier deutlich schlechter als heute.
Also du testest mich ja, wie ich gerade feststelle. Natürlich bin ich ein Fondsmanager, der das so gemacht hat. Ich denke da an Mack und Weise beispielsweise, die ja ein sehr, ich sag mal, negatives Weltbild von...
Ja, okay.
Und sich dann ja, mit das, Gold und
ja, Cash... Ja, alright. Aber das ist ja auch nicht die Leitungslösung. Wenn ich sage, es crasht und habe dann in 10 Jahren einmal recht, brauchst du jetzt auch nicht so wahnsinnig
das Produkt. Aber weil du es angesprochen hast, diese Frage, was ist verdient worden und wer hat was verdient, was hat der Kunde verdient, was haben die Gesellschaften an ihm verdient, diejenigen, die das Produkt gebracht haben, was haben diejenigen verdient, die ihn beraten haben und ihm das Produkt vertrieben haben, auch das gehört zur Verunsicherung. Es war gestern manches Mal so, dass die Rede vom Vollkostenausweis ex post, also mit anderen Worten, sie warten darauf, dass ja die Depotbanken dann den Anlegern in Zukunft in Euro und Cent schreiben müssen, ja, was es im letzten Jahr gekostet hat. Und diese Werte, die dann da entstehen, sind dann ja auch für die nächsten Kapitalanlagen wieder die Ex-ante-Berechnung, wo man dann die Kosten auch 3 und 5 Jahre hochfahren muss. Das, was interessant ist, ist, das werden wir auch ein Webinar dazu machen zum Thema Vollkosten mal. Viele gar nicht wissen, wie sie berechnet werden und sich natürlich auch fragen, wie wird es ausgewiesen, wird es aufgenommen. Das, was mir da derzeit viele Fragen sich stellen lässt, das ist das Thema, was du gerade angesprochen hast, die Mischfonds, die Multi-Asset-Fonds. Das waren die großen Absatzrenner der vergangenen Jahre. Thomas Richter hat gestern noch ganz klar gesagt, was war der große Trend? Der große Trend 2018 war wie in den Jahren vorher schon Mischfonds. Aber wenn man sich dann mal die Ergebnisse vieler Multi-Asset-Fonds anschaut und die Erwartungshaltung, die die Anleger dahinter hatten, im Verhältnis zu den Ergebnissen, die da jetzt stehen, teilweise bei defensiven Mischfonds wirklich nach 3 Jahren null oder gerade mal eine schwarze Null, dann ist das natürlich, wenn jetzt Vollkostenausweise kommen, wo vielleicht für das letzte Jahr dann eben 1,5 oder 1,8% sogar für so ein Produkt stehen, dann wird sich mancher fragen, was soll ich denn, da ist das in einem gesunden Verhältnis, was ich verdient habe und was andere an mir verdient haben. Das wird natürlich eine sehr spannende Frage sein, wenn die ganze Industrie Richtung Mischfonds in den letzten Jahren gelaufen ist, was sie ja ist, und dann am Ende mit diesen Produkten nicht wirklich geliefert wird. Dann muss man mal sehr gespannt sein, wie damit umgegangen wird. Manche Frage, die ich so höre von Anlegern, warum haben die 2018 denn jetzt nicht besser abgesichert? Die haben doch gesagt, sie wollen nach unten hin den Schaden begrenzen und nach oben hin mich immer partizipieren lassen. Da merkt man jetzt einfach, so einfach ist es nicht. Das, was ich feststelle, auch das war gestern an einem oder anderen Gespräch, was rauszuhören. Mancher Berater ist jetzt wieder eher sogar auf dem Weg und sagt, ich versuche es wieder selber zu mischen. Ich mache das mit 2 Rentenfonds und mit 3 Aktienfonds und dann versuche ich das auch wieder selber zu teilen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich finde auch diese erneute Hoffnung, dass die Alternatives, die Liquid Alternative Strategien, dass dies jetzt wieder reißen sollen, nachdem sie zwischenzeitlich von manchen da ad absurdum geführt worden waren. Das frage ich mich auch. Also man erkennt, irgendwie das, die Frage, wo sind die Opportunitäten, wo ist die Anlagelösung, mit der ich diese Geschichte von stabilen Erträgen und stabilen Kursen, und das ist ja diese Story hinter den Multi-Asset-Produkten gewesen, du hast ein Income und wir sorgen dafür, dass das bei gleichmäßig stabil sich entwickelnden Kursen passiert, dass diese Story nur begrenzt dehnbar ist. Und da merkt man auch diese Verunsicherung, finde ich, an der oder anderen Stand derzeit.
Mit Sicherheit, aber wenn wir gerade bei vertrieblichen Dingen sind, wir haben noch eine Erkenntnis. Wir können auch aus den letzten 12 Monaten eigentlich eine Menge Erkenntnisse ziehen. Zum Beispiel war ein Riesenthema vor 2 Jahren, auch im letzten Jahr, Robo-Advice. So, kannst du heute durch die Messehalle Dings, rede ich mit dir, du läufst 2 Stunden durch die Messe und hörst den Begriff nicht ein einziges Mal. Warum? Die konnten auch nicht zaubern. Das Jahr war das Jahr, das war alles ziemlich hochgradig korreliert. Aber was ich noch sagen wollte, was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja mit unserem, ich sag mal, digitalen Geschäftsmodell, Fondsplattform und was wir nicht alles probiert haben, und es ist ja kein Geheimnis, dass wir da auch einen relativ schmerzvollen Weg hinter uns haben und digital erstmal lernen mussten mit Formaten, die nicht geklappt haben, bis wir dann den Weg gefunden haben. So, jetzt komme ich mal zum Fondsvertrieb im Internet. Konnte man sich jetzt auch Dings, was lässt sich im Internet vertreiben? Ist ja eigentlich ein toller Markt. Ich mache eine Webseite und dann kriege ich Kunden und das ist ja so die Idee. Ne? Millionen von Kunden. Man kann es auf den Punkt bringen. In Deutschland kannst du eine Kapitalanlage übers Internet verkaufen, die einen Coupon hat. Du kannst sind ja auch einige Aussteller da, nachrangige Anleihen mit 5%. Kauf den Endanleger übers Internet. Ob das sinnig oder nicht sinnig ist, sagen wir dahinter, ist ein Coupon drauf. Weltsparen macht mit Festgeldern in Litauen und Polen Riesengeschäft, Milliardengeschäft. Ich habe gestern einen Emittenten, der hat in 3 Monaten 9 Millionen über eine Wasseranleihe, auch fester Coupon, ich glaube 5,5%, 9 Millionen übers Internet platziert, eher eine IFA-Struktur, Internetgeschäft. Klappt auch. 9 Millionen für eine relativ kleine Adresse, nur übers Internet. Was klappt nicht? Ein Rendite-Erwartungsversprechen nach dem Motto, ich verkaufe Fonds übers Internet oder ich verkaufe Robo-Advice übers Internet. Ja, das geht, aber wenn man den Markt USA nach dem Motto, in USA geht das auch, das geht hier eben nicht. Wenn es keinen Coupon hat, würde ich sagen, du möchtest irgendwas übers Internet vertreiben und es hat keinen Coupon, pass aufs Budget auf, das ist schneller weg und du hast keine Zeichnung. Also das funktioniert in Deutschland so nicht. Es haben viele versucht, was übers Internet zu verkaufen im Fondsbereich und das klappt einfach nicht. Ich glaube, solange man muss man es sein lassen, weil es geht halt nicht. Das ist mal so eine vertriebliche Erkenntnis von Leuten, die da drüben in der Messehalle sind, von denen, die es geklappt haben. Und andere haben hunderttausende Budgets im Internet versenkt und haben nichts an Zeichnung bekommen. Ich finde, das ist auch, ich sag mal, so eine deutsche Besonderheit, die ich für erwähnenswert halte.
Was mir gestern auch noch in Erinnerung geblieben ist, sind 2 Dinge. Ich fange mal mit den Verpackungskünstlern an. Auf dem Fondsmanager-Gipfel von Sauren, da sind ja dann 4 sehr bekannte Fondsmanager auf der Bühne, diskutieren miteinander, unter anderem Klaus Kaldemorgen und der Bert Flossbach. Es ging in dem Falle da schon um die Frage, inwieweit man gewisse Déjà-vus hat. Und es war die Rede davon, dass gerade im Anleihenbereich, Stichwort Leverage Loans, schon wieder im ganz großen Stil gehebelt und verpackt wird von Krediten. Dieses Mal sind es nicht unbedingt die Hauskredite, sondern sind es andere. Aber dass da auch in dem zinsarmen Umfeld die professionellen und institutionellen Investoren beginnen, sich mit diesen Sachen wieder vollzusaugen, weil sie irgendwo was brauchen, wo eine Rendite mit machbar ist. Und da wird jeder Strohhalm gegriffen. Ich kann nur hoffen, dass das nicht wieder so ausgeht, wie es beim letzten Mal der Fall gewesen ist. Schauen wir mal. Aber dass sich da die Dinge immer wiederholen müssen, das kennen wir aus unserer Branche. Aber es ist dann jedes Mal, wenn man es wieder sieht, es ist etwas, wo man doch mal gedanklich einhakt und sagt, vielleicht, man muss ja die Hoffnung nicht aufgeben, nicht bekanntlich zuletzt. Es könnte ja dieses Mal mal anders sein.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass es diesmal anders ausgeht.
Ja, ich weiß es nicht. Und was mir auf jeden Fall noch hängen geblieben ist, da muss ich nachher auch nochmal einen Stand von Allianz Global Investor, also ich habe es versprochen, ich muss mit den Jungs nachher nochmal über den Haustierfonds sprechen. Die haben einen, ich glaube, er heißt Pet and Animals Wellbeing Fund.
Bringst du mir den Zeichnungsschein mit?
Den Zeichnungsschein, ja gut, ich nehme an, du kannst das schon auf einem digitaleren Weg auch kaufen.
Okay.
Aber ich glaube, dass man dieses Produkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann. Ich habe gestern zwei, drei schon eingenommen. Ich habe gesagt, vielleicht ist das so der Ausdruck, dass wir uns schon im Spätzyklus sowohl einer Produktwelle befinden, als auf der anderen Seite auch der Märkte befinden. Und da kann man ja immer auch mit der, ich sag mal, Experimentierfreudigkeit des einen oder anderen im Bereich von Depotbeimischung immer mal so eine Story bringen, die andere noch nicht haben, und kann damit auf sich aufmerksam machen. Den Sinn und Nutzen hinter dem Fonds geben wir den Jungs eine Chance, können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten. Was ich interessant fand, war, wir beide haben gestern noch einen Senior Sales einer Investmentgesellschaft getroffen. Der hat gesagt, man kann es auch mal so sehen, es gibt in Deutschland mehr Menschen, die Haustiere haben, als Aktionäre sind. Und wenn das hilft, dass die alle, die ein Haustier haben, auf diesem Wege zu Fondsanlegern werden und zu Aktionären werden, dann muss ich sagen, okay, also um den Preis würde ich es auch schon mal akzeptieren. Man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass mit dem einen oder anderen Produkt, denke mal an Gammax Junior oder so oder an ein Woman's World, man versucht hat, bestimmte Zielgruppen auch einfach für das Thema Aktienanlage zu gewinnen. Dann will ich es gelten lassen. Der Spezialisierungsgrad hier auf Investments von, ich sag mal, Fressnapf und Co., so will ich es mal nennen. Mit Sicherheit kann man das ein bisschen breiter streuen oder so. Aber das fand ich schon interessant, dass wir bei solchen, ich nenne das mal bis auf weiteres Blüten, dass wir da schon wieder sind. Wenn ich da an die Vergangenheit und Produktinnovationen nach dem Motto, was gibt's noch nicht, was kann man noch machen, das waren immer spannende Momente, wenn das noch versucht wurde.
Das ist richtig. Ich meine, das sind immer, oder bisher waren es Ausprägungen für bestimmte Marktphasen, wenn sowas kam. Wobei die Story für den Fonds, die ist schon belastbarer als manch anderer Nischenfonds, den wir bisher gesehen haben. Also das Argumentarium für den Fonds ist, ob man das jetzt macht oder nicht, mal ist eine andere Sache. Aber das Argumentarium mit, wie viel wird in ein Haustier gesteckt, während das lebt, das ist schon interessanter als niedermargiges Geschäft im anderen Bereich. Aber wenn du dir mal auch anguckst, die Personalrochaden, die wir so haben, das ist auch eher so, auch so, wie sich das Personal innerhalb von KVG, Vertrieben und so bewegt. Da ist ja doch eine Menge Bewegung in den letzten 12 Monaten drin gewesen. Habe ich auch so, das ist immer so ein bisschen spätzyklische Personalrochade, wenn du mich fragst. Es ist ja doch auch bei den Personen sehr viel Bewegung drin gewesen.
Die Umlaufgeschwindigkeit nimmt zu, das Karussell dreht sich schneller, ist auch meine Wahrnehmung und war häufig auch ein Indikator, will ich gelten lassen. Zumal, das muss man ja auch ganz klar sagen, mit Blick in die Zukunft, je nachdem, wie der Margendruck sich da noch von seinem Tempo her noch zunimmt, dann wird das natürlich auch Konsequenzen haben mit Blick auf die Marketingbudgets, auf die überhaupt Budgets der Asset Manager und damit auch die Frage Rationalisierungsdruck, wo spare ich was ein, das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Wenn man sich anschaut, ich denke, dass die Masse der Zuhörer weiß, was eine Pareto-Verteilung ist, also einige wenige machen den großen Umsatz, da muss man sich anschauen, auch das war gestern im Gespräch mit Thomas Richter kurz ein Thema, wie sich da in den gerade im letzten Jahr auch einmal mehr gezeigt hat. Es sind einige wenige, ich sag mal 5, 6 große Anbieter, die den größten Teil der Mittelzuflüsse auf sich verzeichnen können. Und wenn man sich da nochmal genauer anschaut, dann sind es auch einige wenige Produkte, in die diese ganz großen Zahlungsströme reingegangen sind. Also man kann nicht einfach sagen, die Branche hat im letzten Jahr, ich sag mal, die Publikumsfonds 25 Milliarden oder so reinbekommen. Es geht allen gut, sondern da muss man schon sehr differenziert das betrachten. Da waren auch im letzten Jahr sehr viele Anbieter dabei, die Nettomittelabflüsse gehabt haben. Und das bei sinkenden Margen, und das wird sich dann irgendwann schon rächen. Der Kaffee ist schon fast leer. Wir wollen gleich nochmal auf die Messe gehen. Ich würde noch einen Punkt zum Schluss nehmen wollen. Mir ist aufgefallen, dass mehrere Gesellschaften mir erzählt haben, dass sie an Podcasts arbeiten. Dass sie die Leute draußen fragen, ob sie möchten, dass sie sowas machen. Und es gibt auch erste Gesellschaften, die zusätzlich Podcast-Formate anbieten wollen, neben den Pionieren, die es in dem Bereich gegeben hat. Wir wollen nicht so tun, als wenn wir es alleine gemacht hätten mit unserem Format, mit den Fondsgedanken. Es gibt auch andere, die schon länger den Weg gegangen sind von Podcasts. Ich denke beispielsweise an Flossmach oder so. Aber jetzt haben viele für sich dieses Format entdeckt. Die Webinarwelle scheint beim einen oder anderen jetzt sich etwas abzuschwächen. Jetzt kommt die Podcastwelle. Wir sind bei der Folge, ich habe es nicht richtig im Kopf, ich glaube 47 oder 48. Wir gehen den Weg seit 2, 3 Jahren.
Und überleg mal am Anfang, wie viele dir abgeraten haben.
Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Und die gesagt haben, sowas würde ich mir niemals anhören.
Ja.
Und mir heute erzählen, dass sie auch Autofahrten das gerne hören. Also bleibt dabei. Ja, das, wir bleiben dabei. Ich hoffe, die Zuhörer bleiben auch dabei. Und würde mich freuen, wenn wir dann im nächsten Jahr gesund hier wieder sitzen. Ich hatte gepostet bei LinkedIn, als ich nach Mannheim gefahren bin, same procedure as every year. Ja. Hoffen wir, dass wir die Gelegenheit dazu im kommenden Jahr auch haben. Thorsten, dass wir dann beide hier sitzen und schauen können, was die Branche ein Jahr später gebracht hat.
Ich werde dann gleich hier über das Tigerfell stolpern und dann passt es.
Das, so machen wir es. Ich wünsche was und sage, schalten Sie einfach das nächste Mal wieder bei den Fondsgedanken rein. Und wenn Sie eine E-Mail haben, wenn Sie eine Nachricht uns senden wollen, dann tun Sie das an podcast@fondsgedanken.de. Und ansonsten sage ich hier aus Mannheim trotzdem ein kölsches Tschö.
Tschüss.